einladen. Das hat mich sehr gefreut. So, was war?
Ja.
Das Buch Daddy, das habe ich auf Englisch geschrieben. Und es ist mir neu auf Deutsch zu präsentieren. Und ich war noch nie in Düsseldorf in dieser Region.
Etwas lauter.
Ja. Okay. Vielleicht, was ich hier präsentiere, ich habe ein Buch geschrieben, Democracy in the Digital Age, How We'll Vote and What We'll Vote About. Und was ich heute Abend hier erwähne, kann man mehr im Buch erfahren. Warum habe ich das Buch geschrieben? Ich war zuständig für die Analyse für Schwellenländer, einer Bank. Ich musste Vorhersagen machen, Währungsprognosen, Anleihen und so weiter. Alles mit Investitionen zu tun. Und es war ziemlich klar, dass die Institutionen sehr wichtig sind für eine Volkswirtschaft. Und das hat man vor allem in den Schwellenländern sehr einfach gemerkt. Ich musste dann auf einem Projekt arbeiten. Es ging um ein Zahlungssystem in Afrika. Ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass Afrika ein mobiles Zahlungssystem eingeführt hat, ungefähr 10 Jahre bevor Europa. Was für mich da interessant war, war, dass es nicht die Banken in Afrika waren, aber es war die Mobiltelefonanbieter, die das eingeleitet haben. Es gibt ungefähr 1 Milliarde Mobilkonti in Afrika. So, was dann sehr schnell passiert ist, dass die Mobiltelefonanbieter plötzlich sehr viel Geld hatten. Das heißt, Geldanlagen, die wurden dann plötzlich Banken. Und das heißt, eine ganze Industriekategorie, die Banken waren dann, man konnte die Banken umgehen mit diesen technologischen Änderungen. Und das fand ich dann sehr interessant. Ich habe es dann näher angeschaut. Und zugleich habe ich dann auch gemerkt, wie diese Disintermediation, das heißt, wie man verschiedene Stufen in Wertschöpfungskette wegnimmt, wie das mehr und mehr im Privatsektor passiert. Zum Beispiel, jedes Land hat eine Börse, geht man dort, findet man, dass fast kein Handel da mehr stattfindet. Es ist ruhig geworden. Das findet jetzt anderswo statt. Und jedes Land hat auch ein Parlament. Und die Frage war, braucht es noch ein Parlament? Die Arbeit, die dort stattfindet, kann das nicht auch anderswo stattfinden? Kann das vielleicht nicht ausgelagert werden, genauso bei der Börse? Und das war der Hintergrund, und so habe ich dann angefangen, für mich Fragen zu stellen, und so kam das Buch dann zustande. Next slide. Ja. Die Technologie ist noch nicht da. dieses Bild ist Amerika Ende letzten Jahr, ungefähr 1770, 13 Kolonien an der Ostküste. Damals war die Postlieferung neu und unzuverlässig. Und die Bürger bekamen ihr Einkommen, 90% des Einkommens kam aus der Landwirtschaft. Das heißt, sehr ganz andere Wirtschaft. Und es gab auch eine wie kann man sagen, eine Spalte zwischen einfachen Bürgern, die zuständig waren für das Essen, und die Anwälte und die Leute, die dann diese Volksvertretungsarbeit gemacht haben. Wenn man heute schaut, ist die Lage ganz anders. Heute, von der Technologie her, ist es möglich, von unserem Mobiltelefon direkt uns direkt mit dem Server im Parlament zu verbinden, wo die Gesetze geschrieben werden. Und die ersten Projekte hat schon stattgefunden. In Frankreich, Taiwan, in Brasilien hat man Crowdsourcing-Experiment eingeführt. Das heißt, Bürger konnten die Gesetze schreiben in bestimmten Bereichen. Ganz anders als damals. Und zweitens ist die Expertise vielleicht heute nicht mehr im Parlament wie damals. Heute schauen die Parlamentarier draußen, was macht Greta. Es wird von draußen geschaut, was kann man innerhalb im Parlament noch lernen. Und die Lage ist deshalb ganz anders. Next slide. Hier habe ich ein Bild von Platon. Er lebte vor 2400 Jahren. Und er hat damals geschaut, wie hat die Demokratie in Athen funktioniert. Das konnte er erleben. Er hat das in einem Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Republik. Und er war ziemlich pessimistisch, was Demokratie, was die Zukunft der Demokratie sein könnte. Indem er argumentierte, dass die meisten Bürger und Bürgerinnen nicht reich sind, aber alle haben eine Stimme. Und das wird von der Fiskalpolitik, hat er argumentiert, wird auf die Dauer nicht funktionieren. Und er hat dann vorausgesagt, dass dieses System kollabiert,
kollabiert.
Kollabiert. Und es war auch richtig, das ist dann auch passiert. Und wenn man zurückschaut, warum genau das passiert ist, dann sieht man die Fiskalprobleme, die die alte Demokratie hatten, eine wichtige Grund dafür war. Ich habe einfach ein Smartphone dort im Bild eingebracht, zu sagen, gut, wir sind jetzt 2400 Jahre später, vielleicht gibt es neue Ideen, Möglichkeiten. Und was interessant ist, neue Technologie, diese neuen Technologien haben auch neue Rechte mit sich gebracht. Zum Beispiel, was wir jetzt merken, ist, es gibt, und das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, es hat sich herausgestellt, dass in vielen Staaten, von Kanada bis Australien, wir schon hunderte Wahlen wurden durchgeführt via ein Nattel-Telefon. Das heißt, vom Staat kontrolliert. Und das war mir neu. Ich habe nicht realisiert, wie weit das sich entwickelt hat. Und was wir jetzt merken, ist, neue Rechte sind mit dieser Technologie gekommen. Zum Beispiel kann man jetzt von überall abstimmen. Das heißt, wenn man in Neuseeland in Ferien ist, kann man von dort abstimmen. Und ich habe zum Beispiel die IP-Internetadressen von der Wahlbeteiligung in Estland angeschaut. bei also jedes Mal kommen mehr und mehr Leute vom Ausland dazu. Das heißt, ein ganz klarer Trend, dass Leute von überall abstimmen können. Es ist nicht nötig, dass die zum Konsulat gehen müssen oder an einer Botschaft sich melden. Die stimmen einfach im Hotel ab, wenn nötig. Was auch interessant ist, ist, die Wahllokale sind den ganzen Tag offen. Man kann jederzeit abstimmen in diese 2-3 Wochen Periode vorher. Und es ist dann nicht nötig, dass man in einer bestimmten Zeit zum Wahllokal gehen müssen. Und was auch sehr interessant ist, das findet man auch im System in Estland, man kann seine Stimme so oft ändern, wie man will. Das heißt, einmal abgestimmt, kann man am gleichen Tag oder am nächsten Tag sagen, nein, jetzt möchte ich dies wieder ändern. Einerseits klingt das sehr komisch, also wie ist es möglich und warum braucht man so etwas? Aber was das zeigt, ist, wie die Technologie funktioniert. Wenn eine neue App kreiert wird und die App erlaubt das, dann kann man es benutzen, wenn man will. Und wenn man nichts ändern will, dann muss man, nein, dann lasst man es einfach so. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, es gab die Furcht, dass man zu Hause sehen kann, wie Partner und Familienmitglieder abstimmen, weil jetzt ist es ist nicht mehr geheim. Das heißt, man kann schauen, wie wird abgestimmt. Und weltweit, in mehreren Ländern, Indien und anderswo, kam es zu Gerichtsfällen, wo die gesagt haben, ja, also wenn man von zu Hause abstimmen kann, das ist dann nicht mehr geheim. Das ist nicht korrekt. Und deshalb erlaubt die auch diese Möglichkeit, dass man am nächsten Tag oder zugleich oder im nächsten Zimmer diese Option wieder ändern kann. Das ist also ein Antidruckmittel. Punkt ist aber, die Technologie hat neue Möglichkeiten eingebracht und was man jetzt auch sieht, ist mehr Optionen im Bereich liquide Demokratie. Das heißt, genau wie bei einer Aktionärsversammlung kann man entscheiden, entweder selber zu gehen oder jemand anzufragen, dort für sich abzustimmen. Genau solche Lösungen kann diese neue Technologie anbieten. Das heißt, man kann entscheiden, also diese Sachen sind für mich zu schwierig. Ich im System wähle ich einen Kollegen oder eine Expertin, die mir darüber weiß. So, wir haben ganz klar eine Weiterentwicklung des Systems, habe ich festgestellt. Und das fand ich dann sehr interessant. Next slide. Was dann auch wichtig ist, also so, wir haben diesen technologischen Trend, aber etwas anderes ist auch passiert. Die Demokratie ist breiter geworden. Das heißt, mehr Leute werden, ständig mehr Leute werden involviert. Zum Beispiel, wer abstimmen darf. Also mit der Zeit wurden die Sklaven befreit und die konnten abstimmen. Es gab Frauenstimmrechte. Am Anfang der 30er Jahre konnten Frauen in Großbritannien nur abstimmen, wenn sie 30 Jahre alt waren. Und inzwischen ist es jetzt aber 21, dann 18, 16. Und neu gibt es die Idee, dass genau wie eine Person bei der Geburt ein Bürger oder Bürgerin ist, sollte man auch ein Stimmrecht haben. Und jetzt sage ich nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, dass man das diskutiert, dass das Alter auf null reduziert wird. Beim Geburt bei der Geburt bekommt man einen Namen, Bürgerschaft und so weiter und auch Stimme. Und das ist auch typisch für wie die Demokratie immer mehr Leute involviert, immer breiter wird, immer offener. So, diese Trend kann man längerfristig beobachten. Wie man abstimmt, ist ganz klar. Überall wird mehr und mehr IT involviert. Auch wenn wir denken, dass wir nur Papier benutzen, es ist ganz klar, hinter den Kulissen wird sehr viel Computers benutzt, für die Zusammenstellung, für die Kommunikation davon. Es sind sehr viele Prozesse, die vom Computer abhängen. Und es ist ganz klar, dass der Trend immer mehr digital wird. Und sehr interessant, worüber darf man abstimmen? Und vorher war es so, man konnte einmal in 5 Jahren abstimmen, dann war es fertig. Heute findet man, dass man mehr und mehr angefragt wird, um über mehr und mehr Sachen abzustimmen. Und hier sieht man die landesweite Volksabstimmung seit 1792. Ich habe eine schöne Datenbank gefunden bei der Universität Zürich. Die haben viele Leute, die haben Geld bekommen und viele Leute angestellt und die tippen all diese Sachen zusammen, das kann man im Internet finden. Was sehr interessant ist, es wird weltweit abgestimmt über die verschiedensten Fragen. Jetzt, wenn man die meisten von uns wissen, hören nicht viel von diesen Abstimmungen, weil die kommen nicht in unsere Zeitungen, die sind vielleicht auch nicht interessiert. Ab und zu hören wir etwas, zum Beispiel die Brexit-Abstimmung, aber Brexit wäre nur ein Punkt. Und hier gibt es Hunderte. Die Zahlen seit 2016 habe ich gestern angeschaut und inzwischen gab es noch 60 zusätzliche Abstimmungen sind seit 2016 durchgeführt. Das heißt, Tendenz steigend. Wir sehen Änderungen, die verschiedensten Verfassungen, Japan zum Beispiel wurde die Verfassung geändert, in Neuseeland, in Taiwan, dass man jetzt mehr abstimmen kann. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Volksvertreter nicht immer wissen, was das Volk eigentlich will einerseits und zweitens, die Leute sind unruhig und die wollen auch selber mitmachen und entscheiden. Auf dieser Folie sehen wir etwas auch für mich sehr interessant. Geht man eine Stufe tiefer als Bundesebene, findet man, dass weltweit mehr und mehr Abstimmungen auf Staat- und Länderebene passiert. So hier sieht man, wie viele US-Bundesstaaten Volksabstimmungsmöglichkeiten anbieten und der Trend ist dann auch aufwärts. Seit 1991 gab es mehr als 3000 Abstimmungen in den US-Bundesländern und die kann sehr wichtig sein. Zum Beispiel, wenn Bundesstaat Kalifornien entscheidet, was die Autoemissionsniveaus sind, kann das sehr wichtig sein für das ganze Land. Sonst kann man keine Autos nach Kalifornien exportieren. So, die lokale Ebene wird mehr und mehr relevant, auch auf national und internationaler Ebene, wenn man gut organisiert ist. Weiß jemand, wie viele Volksabstimmungen es in Deutschland gibt oder gab?
Volksabstimmungen?
Abstimmungen oder wie heißt das kommunale Instrument vor der Abstimmung?
Saarland? Auf Bundesebene?
Eine.
sagen wir, auf, das heißt nicht auf Bundesebene. Also Länder und
Kommunen.
Okay. Ich weiß eigentlich nur von Bayern, dass die Volksabstimmungen machen dürfen.
Volksbegehren können wir auch machen.
Also Lottozahl. 20.
20. Sehr interessant. 31.
Nicht mehr als 49, geil.
Okay, die Antwort ist
31 von Bayern.
Bayern. Okay. Seit 1945 wurde 6.958 bis Ende 2015 in Deutschland gezählt. Und diese Zahlen sind in meinem Buch und die wurden kontrolliert. Und das ist auch so ein Beispiel, wo diese Sachen nicht in unseren Zeitungen erscheinen, weil die sind nicht für uns relevant. In der Schweiz hat man über Stuttgart gehört, das hat etwas mit Bahnhof zu tun und Bahnlinie. In Hamburg hat man entschieden, die wollten die Olympischen Spiele nicht haben und so weiter. Der Punkt ist auch.
Aber bei uns heißt es Volksbefragung und nicht Volksabstimmung, meiner Meinung
nach.
Begehren.
Volksbegehren, richtig, genau.
Genau, aber schließlich wird abgestimmt.
Es ist ein zweistufiges Verfahren in Deutschland. Erst kommt das Volksbegehren.
Ja.
Und wenn das Parlament dem, glaube ich, nicht nachgibt, dem Ergebnis des Volksbegehrens, dann kann es eine Volksabstimmung geben.
Genau. Der Punkt ist aber, es passiert. Und es passiert ziemlich oft und überall. Und diese Zahlen sind verfügbar. Mhm. Aber die sind ziemlich lokal. Mhm. Und wie Sie sagten, Sie haben von Bayern gehört. Und es ist auch typisch, dass man ab und zu etwas hört, aber es ist ziemlich aktiv. Nicht nur in Deutschland, aber weltweit. Tendenz steigend. Und das war auch ohne diese neue Technologie und Mobilgeräte. Mit diesen Geräten wird es noch einfacher, Unterschiede zu sagen und noch aktiver zu werden. Nächste. Was dann auch interessant ist und relevant für diese Diskussion, ist auch ein Trend. Weltweit gibt es einen Vertrauensverlust in die Legislative. So, was man hier sieht zum Beispiel, wie viele Amerikaner glauben, dass ihre Legislative eine 1973 war es ungefähr 12%. Jetzt sind wir bei weniger als 5%. In Brasilien haben wir 2% erreicht. Und wenn man dort schaut, was passiert ist, Präsidentin Dilma Rousseff und nachher, also die Lage in Japan ist auch nicht sehr stark in diesem Hinsicht. Der Punkt ist, der Trend sieht nicht wunderbar aus. Ein System, das eigentlich für uns alle sehr wichtig und relevant ist. Jetzt kann man fragen, also, was ist eigentlich hier passiert? Warum ist das global? Und wir werden sicher alle unsere Meinungen haben. Was ich interessant fand, ist eine Erklärung vom österreichischen Ökonom, der 1974 den Nobelpreis gewonnen hat, Friedrich von Hayek. Und er hat gesagt, wir werden alle mehr und mehr differenziert in unsere Ansichten und Vorlieben, unsere Präferenzen. Und dass es sehr, sehr schwierig ist, einer Hierarchie von Werten zuzustimmen. Also früher, vor 300 Jahren, mussten wir ziemlich das Gleiche machen. Heute haben wir sehr viele Möglichkeiten. Also man merkt es, wenn man Leute zu Hause einlädt, es ist nicht mehr klar, was man kochen kann, dass alle zufrieden sind. Wer ist vegan und wer hat Anreize und verschiedene Sachen. Das ist sehr schwierig geworden. Und jetzt muss ein Parlament diese Präferenzen für uns einordnen. Und offenbar sind wir nicht sehr glücklich mit diesem Prozess. Und es ist weltweit zu beobachten. Noch ein Indiz ist, wenn man die Anzahl Nichtregierungsorganisationen anschaut. Eine Nichtregierungsorganisation, NGO auf Englisch, existiert, weil die glauben, dass die ein wichtiges Anliegen haben, die nicht genügend im Parlament vertreten wird. Deshalb kreiert man so etwas. 1945 hat die UNO 5 Nichtregierungsorganisationen anerkannt. Jetzt ist es schon 5.000 und auf der Warteliste 25.000. Und der Punkt ist, offenbar kommen mehr und mehr Sachen, die mehr und mehr Leute glauben, nicht vertreten werden. Und es zeigt einfach, dass wir offenbar noch mehr differenzieren. Der Punkt hier ist einfach, das System offenbar nicht funktioniert, wenn man diese Zahlen anschaut. Hier sieht man, dieses ist noch April 2016 passiert, an einem Nachmittag, ohne dass jemand das organisiert hat, ist 10% der Bevölkerung dieses Landes plötzlich vor das Parlament, das Braune Haus, angetreten. Und die haben im Internet gelesen, dass der Ministerpräsident im Panama Papers erwähnt wurde. Er hat gesagt, dass das alles in Ordnung ist. Es ist kein Geheimnis, dass sein Name dort erklärt, er hat alle Steuern gezahlt. Aber innerhalb von 24 Stunden würde dieser Ministerpräsident in einem westeuropäischen Land hat er gekündigt. Das heißt, ein Mob, eine Gruppe hat entschieden, er muss weg. Wissen Sie, wo das passiert ist?
Island,
ja, genau. Im Internetzeitalter ist es offenbar sehr einfach, große Mengen Leute zusammenzubringen. Wie wir jetzt in Hongkong sehen, ist es auch nicht sehr organisiert. Die haben 4.000 Leute festgenommen und es hat nicht viel gebracht. Das heißt, es ist einfach, diese Sachen zu organisieren.
Aber die Isländer schicken auch manchmal die halbe Bevölkerung in ein Fußballstadion. Das kriegen wir auch.
Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn 7% der Bevölkerung plötzlich draußen steht, hört man offenbar zu, dass es dann da passiert. Für mich wäre es interessant zu wissen, kann die neue Technologie auch die Lage entschärfen. Das heißt, ja, einerseits provoziert das Internet, andererseits ist es auch ein Ausdruck, dass die Leute sehr frustriert sind. Weil wenn die ein mobiles Gerät hätten, wo die da ruhig zu Hause entscheiden können, ob der nächste Präsident bleiben darf oder wie lange bleiben kann, ob man so etwas darüber abstimmen kann oder entscheiden kann, ohne dass es Gewalt braucht, wäre das dann auch, wäre das etwas Nützliches. Und ich glaube, so etwas wäre interessant. Das heißt, dass mir Macht, dass die Leute mehr Macht bekommen und dass die wissen, dass die mehr Macht haben. Jetzt hat man gut, wenn alle plötzlich von zu Hause abstimmen darf, auf jemand kommen kann oder gehen kann, das ist dann auch nicht, das kann auch gefährlich sein, weil wir wissen, was dann passiert ist. 5% oder 7%, die ständig abstimmen, die entscheiden dann alles. Aber was wir machen können, und das hat Bayern zum Beispiel gemacht, man braucht dann eine Minimumanzahl Leute, eine Minimumanzahl Stimmen. Das heißt 50% plus, bevor etwas angenommen wird. Das heißt, man kann auch das System ziemlich stabil, aber versuchen es stabil zu machen. Ja, das ist die Idee. Kommen wir zurück zu Platons Punkt, dass Demokratie eigentlich nicht auf Dauer funktionieren kann, weil die sozialen Ausgaben ganz klar steigen werden. Also was wir jetzt sehen in Amerika, ist die Staatsverschuldung steht bei 105% des BIPs, sehr, sehr hoch. Das entspricht ungefähr 21 Billionen Dollar. Und bis zu 2050 braucht es noch eine zusätzliche 27 Billionen Dollar. Versprechungen, die heute schon im Gesetz sind. Wenn man China anschaut, sind noch 14 Billionen bis 2050 und die Zahlen für Deutschland sind 2,6 Billionen zusätzlich, die benötigt werden bis 2050. Der Punkt ist, für Volksvertreter wird es nicht in den nächsten Jahren nicht einfacher sein, weil das Geld müssen sie von irgendwo finden. Und Platon hat es schon vor 2400 Jahren gut beschrieben. Im Buch schaue ich dann nach möglichen Lösungen. Und eine interessante Option, auf Englisch heißt es Participatory Budgeting. Ich habe im Internet geschaut, wie heißt das auf Deutsch. Und da sagt Wikipedia, Bürgerhaushalt oder Beteiligungshaushalt oder direkte Beteiligung. Wenn man Participatory Budgeting in Google eingibt, sieht man ungefähr 1500 Städte weltweit, wo die Bürger selber entscheiden können, wie Teile des Budgets ausgegeben werden. Und ich leite eine Denkfabrik und ich habe Vertreter aus Madrid eingeladen, wo die Stadt ein Budget von 5 Milliarden Euro hat, auch aus New York City, wo die das auch eingeführt haben, aber nicht in den reichen Teilen New Yorks, nur im ärmeren Teil. Manhattan ist nicht Teil von diesem Participatory Budgeting. Was interessant ist, in die ärmsten Städte entscheiden die Leute für weniger Sportstadien und mehr Kliniken, medizinische Möglichkeiten. Das heißt, ziemlich kluge Entscheidungen. Und die verschiedensten Vertreter, die ich dort eingeladen habe, haben alle ziemlich die gleiche Geschichte erzählt. Und das war, vorher hat man gesagt, nein, das System geht sicher kaputt, wenn die Leute entscheiden können, wie das Geld ausgegeben wird. Aber nachher waren die alle überrascht. Und Der Punkt ist, das wäre eine mögliche Variante zu sehen. Also so viel Geld ist vorhanden. Wie sollen wir das ausgeben? Was sind die Möglichkeiten? Und wenn die Leute dann direkt involviert werden, wäre das besser für das System. Hier zeige ich nur, dass es verschiedene Treiber gibt, die mehr Technologie in die Demokratie einbringen. Erstens ist die Demokratie nicht statisch, das heißt, wir sehen ständig, wie es verbessert wird, oder mehr Rechte zugegeben werden oder andere Änderungen ständig stattfinden. Und das ist, dieser Trend ist nicht aufzuhalten. Zweitens, für jede Politiker oder Politikerin, die sagen, dass wir nicht über das Handy abstimmen sollen, weil das gefährlich ist und dass wir Computer dort nicht benutzen sollen, werden man Politiker finden, die sagen, nein, die finden das toll, es ist wunderbar, aus den Ferien abzustimmen, es wird auch es einfacher machen, für mehr Leute mitzureden. Das heißt, es gibt immer diese Gewinner und diese Verlierer, und der Punkt ist nicht, wer hat recht, der Punkt ist einfach, dieser Trend ist sehr stark und diese Debatte wird nicht weggehen. Und in bestimmten Ländern es ist ganz klar, dass die schon entschieden haben, dass die mehr in Richtung mehr Technologie bewegen. Der dritte Punkt ist die ganze IT-Industrie. Ich habe jetzt von meinem Buch so viele Leute kennengelernt, die ständig neue Applikationen bauen, ohne eigentlich zu fragen, also was sind die Konsequenzen, und die werden einfach weiterverkauft an Länder, die ein neues Wahlverfahren über das Handy einbringen wollen. Und das passiert oft in Ländern, wo die Infrastruktur nicht sehr gut ist, auch wo die Leute jünger sind und die Politiker wissen, dass die Leute den ganzen Tag auf dem Handy sind. Das heißt, in vielen Ländern ist es dass der Staat fortschrittlich ist, meinen die. Und das dies ist ziemlich groß. Und dieser Trend ist auch nicht aufzuhalten. Die Basis, überall sieht man mehr Möglichkeiten, Unterschriften zu sammeln mit neuen Technologien, es einfacher zu machen. Die Basis ist sehr aktiv, auch wie in Deutschland, wie mit diesen fast 7000 Verfahren gezeigt haben. Und der letzte Punkt ist einfach, die breite Öffentlichkeit ist eigentlich nicht sehr interessiert und eigentlich nicht sehr involviert, finde ich. Es ist vielleicht möglich auch, die finden das Thema auch vielleicht, die sind ein bisschen negativ da eingestellt. Aber ab und zu passiert etwas, wo die Leute dann fragen, so, warum haben wir nicht mehr Technologie? Zum Beispiel habe ich gemerkt, nach der Brexit-Abstimmung, für 2 Wochen konnte man viele Leserbriefe sehen, dass Leute geschrieben haben, ja, jetzt wohne ich in New York und mein Abstimmungskuvert ist nicht angekommen, ich konnte nicht abstimmen, wie ist es möglich, dass ich einen Pass verlangen kann von meinem Handy, aber dass ich nicht ja oder nein via mein Handy drucken kann. Und dann das passiert oft. Nach 2-3 Wochen ist es dann wieder ruhig. Der Trend, würde ich sagen, je mehr wir mit Technologie zu tun haben, je mehr werden wir merken, ja, der Start ist ziemlich langsam und nicht sehr fortschrittlich. Es braucht aber ein Triggerpunkt, zum Beispiel Brexit in diesem Fall. Hier zeige ich einfach, und das wird dann im Buch erklärt, wie wir abstimmen, worüber wir abstimmen. Hier zum Beispiel kann man nur mit Papier beim Wahllokal abstimmen, fertig. Oder hier kann man von zu Hause abstimmen oder aus den Ferien, mehr Technologie. Und hier worüber, hier kann man nur einmal das Parlament wählen und man hat nichts mehr zu sagen. Und da kann man mehrere Sachen abstimmen. Es gibt so eine Tendenz mit Participatory Budgeting als Beispiel, dass die Modelle sehr hybrid werden. Das heißt, Parlamenten, und das sieht man auch in Großbritannien, sind mehr bereit, das Volk zu fragen, was sie meinen. Parlamente macht es möglich für elektronische Petitionen, wir wollen hören, was das Volk dazu denkt und so weiter. Und langsam sieht man eine Mischung in bestimmten Ländern. Meine letzte Folie ist einfach drei Szenarien. Also das erste Szenario ist mein Hauptszenario. Ich glaube, dass das System besser gemacht werden kann, wenn wir mehr in so eine Richtung Hybridsystem gehen. Es gibt auch ein pessimistisches Szenario, das erwähne ich nur, weil ich Kommentare von verschiedenen Professoren bekommen habe am Anfang beim Manuskript. Die haben erklärt, ja, aus Demokratie kann Tyrannei auch entstehen, wenn die Institutionen nicht stark genug sind. Das sieht man vielleicht heute in verschiedenen Ländern. Das ist nicht mein Hauptszenario, aber ich erwähne es nur. Aber ich glaube, die wirkliche Gefahr ist einfach nichts zu tun, als ob der Staat einfach weitergehen sollte, obwohl die Zahlen weltweit zeigen, dass die Leute nicht sehr glücklich sind mit dem System. Und das Nichtstun ist eigentlich nicht eine dauerhafte Option. Das ist dann meine Zusammenfassung. Und es tut mir leid, dass es so schwierig war, Deutsch auszudrücken, aber vielleicht mit Wein wird es dann noch besser.
Vielen, vielen Dank.
Ja.